Gianni, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
Für den RDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
Männer, es sind Finals.
Woo!
Yay!
Ihr seid ja voll motiviert. Ja, traurig, traurig.
Ich habe eine Chance und sie hängt am seidenen Faden. Im Matchup gegen den Herr Uhlemann vom Club of Leagues. Noch, ich habe noch 3 Spieler, er hat noch 5. Ja, deswegen, ich glaube mit knapp 20 Punkten bin ich von, ist aber knapp. Er hat noch ein bisschen mehr Offense da geboten, daher. Ja, ganz, ganz knappe Geschichte. Nicht so im Finals-Fieber.
Oh, come on. Ich bin heiß. Tarek, bei dir?
Du, ich habe die Woche schon entspannt.
schon entspannt. Heißt, du bist überall rausgeflogen.
Ich hab's vor zwei Wochen
noch besser als ich.
Ich hab's vor 2 Wochen noch gesagt. Ich bin in 2 Ligen in den Playoffs. Das eine war die Fußballerliga bei uns. Da habe ich jetzt 9 Wochen lang dominiert, gewonnen, am Ende 400 Punkte mehr gehabt als alle anderen. Was ist? Erste Runde Playoff. Man verliert mit 50 Punkten Unterschied. Komplett Ouch. Untergegangen. Komplett Ouch. Eine draufbekommen. Ich meine, es ist eine Dynasty. Ich freue mich. Ich kriege einen guten Pick nächstes Jahr. Immerhin. und in der anderen, da waren es, glaube ich, auch 5-6 Punkte. Es war nicht viel. War eine Redraft, aber ja. Da hatte ich eh schon mit Ausfällen zu kämpfen. Die ganze Saison habe es gerade noch so reingeschafft. Und ja, deswegen, ich genieße Football schon wieder.
Ja, ich habe wahrscheinlich Glück in 2 kompetitiven Ligen, in denen ich spiele, Salary Ligen jeweils. Einer hat der Ralf letzte Woche schon angekündigt gehabt, dass wir gegeneinander nämlich gespielt haben jetzt im Halbfinale. Er hat jetzt noch Jerome Baker und darf knapp 70 Punkte aufholen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. da sollte ich gewonnen haben. Also da bin ich auch ganz, ganz froh drum, weil das war ein ganz fieses Matchup und auch wieder so viele Ausfälle. Und in dem anderen bin ich 35 Punkte vorne und muss jetzt noch drauf gucken, was Waddle und Wilkins heute Abend machen. Ja, und sonst sind noch so zwei andere Ligen, wo ich auch in den Finals bin. Also bei mir sieht's ganz ordentlich aus. Grüße raus an Sebastian. Den habe ich nämlich auch in einer Liga, glaube ich, gerade rausgeschmissen.
Ja, gut, in so vielen Ligen, wie wir alle spielen miteinander, ist das schon sehr gut möglich, dass man sich gegenseitig mal rauskriegt.
Ja, aber der Sebastian ist echt gut dabei. Also der spielt eigentlich fast in allen Ligen irgendwie oben mit, ne? Das ist schon.
Der steht gut da dieses Jahr, ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja. In fast allen wichtigen Ligen spielt er oben mit, das stimmt.
Also, come on. Finals sind jetzt dran. Week 17 steht vor der Tür. Ich heiße euch erstmal herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns in Mike's in Motion in dem Stammtisch. Wie ihr gehört habt, bin ich heute der Mod, da der Ralf nicht kann. Mein Name ist Steven und mit mir sind Tobi und Tarek. Gute.
Servus.
Grüßt euch.
Ja, und wie jede Woche haben wir Ausfälle zu beklagen und gerade jetzt ist es richtig übel. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber diese ganzen Covid-Fälle gehen mir so tierisch auf den Keks. Und jetzt ausgerechnet in den Playoffs, es ist super schwer, da auch irgendwas zu machen. Allen voran dann halt auch noch so Top-Spieler, ne? Sowas wie Darius Leonard von Indianapolis. Der Kollege wurde ja letzte Woche auf Covid positiv getestet. Ja, ist ungeimpft, heißt es, er ist mindestens 2 Wochen raus. Das heißt, er ist eigentlich die kompletten Playoffs raus gewesen jetzt. Auch nächste Woche. Wer fällt euch noch ein? Also mir fallen jetzt noch ein paar ein.
Was heißt ein paar? Also ich glaube, jeden Tag oder die letzten Wochen über war jeden Tag um die 30 Spieler, die da auf Covid-IA gegangen sind und wieder runtergekommen sind davon. Das ist ein Hin und Her. Es ist schlimm. An Spieltagen selber dann nochmal so diese letzten Tests, die gemacht werden, bevor es dann Richtung Stadion geht und so, da fallen die dann auch wieder Spieler weg. Das ist halt verrückt. Das war nicht diese Woche, ich glaube, letzte Woche war es Rashawn Jenkins von den Jaguars, der plötzlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn halt auf positiv gesetzt wurde und raus war. Die meisten Leute, so schnell kannst du kaum noch reagieren. Du kriegst ja gar nicht mehr wirklich Ersatz her, geschweige denn, dass du überhaupt mitkriegst vielleicht, weil wenn, es ist halt noch immer Defense wird nicht so übermittelt wie Offense von den ganzen Plattformen.
Ja.
Und dann stehst du halt dann da, Spielbeginn, zack, und plötzlich ist da Schweizer Flagge bei dem Herrn und steht Covid. Ah, ja. Ja, danke dafür.
Und da ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt gerade, weil die ganzen Ligen, die eine ganz kleine Bank nur haben, die wenig Benchspots haben, die tun mir da leid, weil dann hast du echt keine Chance mehr auf einen Ersatzmann. Weil sonst hast du vielleicht unter der Woche nochmal auf dem Waiver jemanden mitgenommen oder hast allgemein einen größeren Kader, wo du vielleicht nochmal jemanden auf der Bank hast, wo du noch reagieren könntest, wenn du die Chance hast. Aber mit einer kleinen Bank dann schon gar nicht mehr. Aber es ist ja. Unzählige Spieler einfach. Ich meine, ich habe es vorhin gesehen, jetzt bei der Vorbereitung, kam auf einmal der Tweet, ja, wieder 7 neue Spieler bei den Panthers auf Covid-Liste. Wo ich auch dachte, oh, da fängt schon wieder an. Da ist ein Jack Thompson dabei gewesen, Devin Nixon, Brian Burns. Also, weiß gar nicht, wo du noch anfangen sollst oder wo es endet.
Ja, absolut. Also ich glaube, jetzt halt das mit den Bench-Spots ist halt so ein Ding, ne? IDP-mäßig, die meisten spielen halt mit tiefen Ligen, also mit größeren Ligen, da hast du eine relativ große Bench. Ich meine, bei IDP kriegst du eigentlich immer Ersatz, ne? Wenn du mit kleinen Benches spielst. Aber es ist trotzdem total nervig, gerade wenn es so kurzfristig ist, ne? Also ich hatte jetzt auch, Quinn Williams ist mir gestern ausgefallen. Ich hatte mit Derwin James habe ich ganze Zeit zu kämpfen, weil der Kerl spielt oder spielt nicht. Das ist dann immer so die Frage. Und ich meine, es sind jetzt auch so viele andere Spieler weiterhin auf Covid-List. Ne? Josh Allen ist auf Covid-List. Der spielt nächste Woche auch nicht. Joey Bosa, weiß ich gar nicht, ob er. Also der ist ja halt auch ungeimpft, ne? wurde auf die Covid-List gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob der nächste Woche spielen darf. Das sind alles so Spieler, auf die du eigentlich deine ganze Defense aufgebaut hast, ne? Das sind eigentlich so Early Picks und die treten dir halt voll in den Hintern gerade und dann hast du halt auch so Ausfälle, klar, verletzungstechnisch, Lavonte David fällt aus für die Playoffs, Jonathan Abram hat sich die Schulter kaputt gemacht, fällt aus, Ernest Jones, hey, high ankle sprain, Shaquille Barrett hat auch ein sprained MCL oder ACL, ne? Oder
beides sogar.
Ja. Fällt aus. Landon Collins ist weiterhin raus. Aziz Al-Shaair von 49ers ist raus. Das ist alles so. Ja, sind eigentlich alles Leistungsträger, die gerade wegfallen. Und was ich extrem schlimm fand, jetzt auch gerade in der letzten Woche, bestimmte Leistungsträger, auf die man immer setzt, ne, haben einfach überhaupt nicht performt. Also allen voran TJ Watt. Mit seinen 1,5 Punkten, die er geliefert hat.
Miles Garrett das Gleiche. Ich glaube, der hat nur einen Punkt gemacht.
Ja, Miles Garrett hat so gut wie nichts gerissen. Es ist schon heavy gewesen jetzt in der letzten Woche.
Devin White hat auch nicht so performt wie die anderen außenrum. Ja. Ich glaube, du kannst bei jedem Team durchgehen. Also fast alle sind da ein bisschen untergegangen von den Top-Spielern. War wenig zu sehen jetzt, außer bei den Cowboys. Micah Parsons macht wieder Werbung für sich. Also eigentlich ist, ich glaube, bis nach dem Spieltag ist Parsons Nummer 1 auf Defensive MVP of the Year. Also
habt ihr das Spiel gesehen?
Nee.
Ich hab's mir bis zur Halbzeit tatsächlich noch live gegeben gehabt. Und habt ihr die Interception von DeMarcus Lawrence gesehen?
Nein, leider nicht.
Im Highlight-Video heute, ne? Morgen dann, ja. Ja.
Ey, der steht einfach mitten im Blickfeld, tut seine Arme erheben, tippt sich den Ball selber zu und dann rennt er echt wie ein Tailback in die Endzone, Alter. Das ist unfassbar. Gibt erstmal einen schönen Stiffarm, das war schon eine coole Leistung. Also für Dallas freut es mich, auch wenn sie bei mir in der Division sind, aber die machen defensiv gerade einen richtig guten Job und Micah Parsons, ganz ehrlich, also der mit TJ Watt zusammen, das sind die aktuell die besten Defender für diese Saison auf jeden Fall. Machen echt einen bombastischen Job. Und ja, Ralf hat es letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, TJ Watt ist Sack-Führer, Sack-Leader, obwohl er 3 Spiele weniger hat als die anderen. Und dann auch noch snap-technisch ein bisschen untergegangen ist.
Ja, bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es ein Rookie wird. Also Parsons Rookie of the Year, TJ Watt Defensive Player of the Year. Außer TJ Watt spielt jetzt die letzten 2 Spiele, also macht so weiter wie letzte Woche. Und Parsons reißt weiter ab, weil dann geht kein Weg an ihm vorbei, weil dann hat Parsons wirklich konstant über 17 Spiele abgeliefert als Rookie. Was willst du da machen? Also da musst du das dem Jungen in die Hand drücken und sagen, gut, hier.
Hat er sich voll und ganz verdient. Allein mit dem Ganzen, was passiert ist dieses Jahr. Kommt als Rookie zu den Cowboys, Linebacker, die Diskussion, wie funktionieren die Linebacker bei den Cowboys? Meistens mit Pärchen am Anfang. Smith weg, Parsons wird auf DL gestellt, er rasiert als DL einfach mal alles und holt Sex ohne Ende. Den kannst du hinstellen, wo du willst. Der spielt dir überall überragend. Das ist, ja. Er hat es einfach nur verdient. Sorry.
Ja, das andere ist halt, dass Pittsburgh eventuell gar nicht in die Playoffs kommt, ne? Das ist dann auch immer nochmal so ein Thema, was da mit reinfließt. Ob du dann das Spieler dann wirklich einen Award dafür gibst, ne? Kann halt gut gespielt haben, aber das Team hat insgesamt abgekackt. Das ist dann halt die Frage.
Yes. Ja gut, müsste man auch immer das Ganze, das große Ganze sehen, dass eigentlich Pittsburgh nur um die Playoffs mitspielt, dank der Defense.
Ja, dank der Offense auf keinen Fall.
Ja. Also Big Bang sollte auf jeden Fall die Stiefel an den Nagel hängen am Ende des Jahres, weil ich glaube, das macht wenig Sinn, da weiterzuspielen.
Ja. Mhm, definitiv.
Yes, komm. Dann lasst uns mal direkt in die Matchups für nächste Woche reinspielen, also für die Finals jetzt. Wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen von euch da draußen, was wir richtig cool fanden, dass einige jetzt in die Finals einziehen. Bin echt stolz drauf, ist eine coole Sache. Und IDP macht einfach Laune. Und ihr merkt auch, dass dieses Dranbleiben, ne, über die ganze Saison ist das Entscheidende. Weil durch viele Reaktionen, die wir im Endeffekt getätigt haben über die Saison hinweg, sind wir da, wo wir jetzt sind. Und zwar im Winner-Team. So. Let's go. Was habt ihr für Matchups mitgebracht oder welche Spieler sollte man sich denn unter die Linse nehmen?
Eins meiner Lieblingsmatchups fürs Wochenende sind die Rams gegen die Ravens oder bei den Ravens. Die Ravens ja, sind Nummer 1 für die, das sind die meisten Punkte für die Liner zu haben mit 31 Sacks bis letzte Woche. Ja, die letzte, also die 16. Woche ist noch nicht mit reingeflossen in die ganzen Statistiken leider. Mit 31 Sacks die meisten zugelassen. Ich glaube, nach dieser Woche sind es die zweitmeisten, weil die Panthers 7 kassiert haben von den Buccaneers. So viel haben, glaube ich, die Ravens nicht kassiert. Die standen beide bei 31, aber ja, das ist überragend. Und insgesamt geben sie die meisten Punkte halt einfach auch an die Liner ab. Viele, viele Tackle-Möglichkeiten. Das ist schön für die Rams und speziell für Craig Gaines. Den sehe ich da, der sieht die meisten Snaps vorne in der D-Line. Neben Aaron Donald natürlich. Und der kann davon profitieren. Zusätzlich geben die auch noch die meisten Tackles für Defensive Backs ab, die Ravens. Also kriegst eine richtig gute Baseline. Und zwar sogar um 20 mehr als das zweite Team, was die Cowboys sind. Also das ist schon ein Riesenunterschied nochmal.
Okay.
Die drittmeisten Sacks für die Bees mit 5,5 und die viertmeisten Interception mit 12.
Aha.
Das heißt, die Defensive Backs der Rams können sich freuen, speziell auf Safety Fuller und Taylor Rapp, die jetzt aktuell eigentlich nur noch die einzigen zwei Safeties sind, die rumlaufen. Die Rotation ist abgeschafft oder dieser dritte Safety spielt kaum noch. Wie es jetzt ist, durch den Ausfall von Ernest Jones, muss man sehen, ob da einer nach ein zusätzlicher Safety wieder reinkommt. Aber bis jetzt, die letzten Spiele haben nur die zwei gespielt. Sind für mich klare Starts in dem Matchup. Und egal, wer da auch auf Quarterback rumläuft bei den Ravens, weil es hat sich ja über die Saison so entwickelt. Jetzt nicht nur aus den letzten drei Spielen.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, die haben ja relativ viele, also die haben super viele Ausfälle. Auch Baltimore sind geplagt. Das ist, ja, gegen die Rams ist undankbar jetzt in der Finals-Woche. das könnte echt Punkte regnen, tatsächlich. Geh ich voll mit, ich finde das Matchup auch gut.
Wobei ich fast
andersrum muss, aber auch, weil ich einfach glaube, dass Baltimore viel mehr in der Defense stehen wird.
Ich wollte gerade sagen, aber vor allem auch die Rams sind auch anfällig. Ne? Die letzten drei Wochen sechs zugelassen. Drittmeisten Sacks der Liga in den letzten drei Wochen. Und halt, ja, die Ravens Nummer 1 in den letzten drei Wochen mit 7 Sacks. Also nimmt sich nicht viel. Und klar ist es schwierig dann zu sagen, wen siehst du bei den Rams, bei den Ravens, der da den Druck machen könnte. Broderick Washington hat jetzt 10,5 Punkte gegen die Bengals gemacht, 3 Tackles, 1 Sack und 63% der Snaps gesehen da vorne. Den Höchstwert von allen. Der Rest ist halt auch alles mit viel Verletzung wieder verbunden. Madubike könnte weiterhin out sein. Du hast noch einen Tyus Bowser, du hast einen Odafe Away. Also es ist noch nicht ganz sicher, wer bei den Ravens da den Druck machen könnte, aber auch die Rams sind anfällig.
Ja. Was ich einfach glaube, ist, dass die Linebacker bei Baltimore relativ solide punkten könnten gegen die Rams, weil die Rams hätte halt trotzdem weiterhin viel laufen und auch viel aufs Kurzpass-Game gehen. Auch wenn es mir ein bisschen widerstrebt, aber Patrick Queen spielt die letzten Wochen relativ solide und der könnte tatsächlich Punkte abreißen jetzt gegen die Rams. weil ich einfach glaube, dass die Rams da relativ schnell in Führung gehen werden. Ich glaube nicht, dass das Spiel eng wird und dass sie dann auch viel verwalten. Und gerade mit Sonny Michel, der ja auch wieder sehr gut spielt gerade, werden sie einiges an ja, Touches abgeben im Laufgame. Deswegen, also das ist ein solides Matchup definitiv.
Jo, stimme ich zu.
Tarek, hast du ein anderes Matchup, was du...
Mhm. Ich hab noch ein D-Line-Matchup. Eagles at Washington. Muss man eigentlich schon fast wieder mitnehmen, ne? Gleiches Thema wie vor ein paar Wochen eigentlich. Eagles Nummer 8. In Punkte für die D-Line mit 21-1. 20 Sacks bisher zugelassen und 8 Forced Fumble. Das ist halt Nummer 1 wert in der Liga. Was halt auch jetzt nicht so stark ist. Die letzten 3 Wochen waren es fast 25 Punkte, was sie zugelassen haben. Und Washington lässt im Schnitt diese Saison 22 Punkte zu. 22-6, aber auch 3 Interceptions schon an D-Liner. Nummer 1 Wert der Liga. Und der Wert ist in den letzten 2 Wochen gestiegen. Das sind fast 30 Punkte, die sie zulassen gegen D-Liner. 6-6 in den letzten 3 Wochen. Sind wir wieder bei der gleichen Zahl wie bei den Rams, also tight 3. Platz in der NFL aktuell. Da ist Gefahr von Philly-Seite, sei es ein Sweat, Fletcher Cox, Javon Hargrave, Milton Williams ist mir jetzt aufgefallen diese Woche. Der Rookie, 58% der Snaps gesehen, den höchsten Wert von allen da vorne in der Rotation. 2. Woche in Folge jetzt, wo er mehr Snaps gesehen hat, also den könnte man vielleicht auch mal noch auf dem Zettel behalten, wenn noch der ein oder andere Covid-Ausfall kommen könnte. Der könnte noch über einen Waiver verfügbar sein. Und auf Washington-Seite die üblichen Verdächtigen. Klar, fehlt immer noch ein Chase Young und so weiter, aber Ron Payne, Sweat ist da, Allen ist da, Matt Ioannidis hat 71% der Snaps gesehen diese Woche, was der Höchstwert auch wieder war. Ist auch so ein Kandidat, der damit reinrutschen könnte, wenn man noch jemanden braucht.
Habt ihr es in Washington mitbekommen, dass sich Payne und Jonathan Allen an die Google gegangen sind?
Ja. Ja, aber die Aussage war nett danach. Ich meine, ich glaube, Allen war es, der in der Presse, dann später bei der Pressekonferenz gesagt hat, ist halt wie unter Brüdern, geht man sich halt mal an, dann nervt man sich irgendwann so lange und dann gibt es halt mal
Futter und
dann hat sich auch wieder erledigt.
Die sind heiß.
Ich glaube, der Druck ist bei denen auch halt heftig. Ne? Das ist dieses Überperformance im letzten Jahr, dieses Jahr nicht das abgeliefert, was man eigentlich erwartet und die stehen halt komplett unter Dampf, die Jungs.
Ja.
Kannst nachvollziehen und dann funktioniert, also dann läuft die Saison ja auch nicht so, wie man es gerne hätte. Und gerade in dem Spiel, im letzten Spiel war es halt ein bisschen schwierig, ne?
Ja.
Direktes Duell jetzt in der Division. Da sind sie nochmal heiß. Jetzt hast du gegen die Cowboys wieder die Klatsche bekommen.
Genau, und jetzt geht's gegen Philly.
Muss Philly halt jetzt herhalten.
Ja, herhalten, mal gucken. mal gucken, ob das herhalten sein muss, aber gut.
Kommt, glaube ich, drauf an, was in der Offense bei Washington alles so stehen wird.
Ja. Mal gucken, ob Philly die Bänke mitnimmt. Nach Washington.
Ich hab auch noch ein favorisiertes D-Line-Matchup, wo man den ein oder anderen Ausfall vielleicht kompensieren könnte, wenn man die Spieler noch bekommt. Ist Miami versus Tennessee tatsächlich. Und da ganz speziell Ogbah und Phillips. Wenn man die bekommen sollte, die Jungs haben echt eine gute Season bisher abgeliefert, haben combined 19-6 hingelegt, 55 Hurries und 20 Hits. Spielen jetzt gegen Tennessee. Tennessee stellt tatsächlich eine der schlechtesten Pass-Blocking-O-Lines der Liga. Die haben bisher 41 Sacks insgesamt zugelassen, 45 Hits, 113 Hurries und 199 Pressures. Und das Geile ist halt, Miami blitzt ohne Ende. Ne? Also die sind mit 38,7% Spitzenreiter. Und die generieren dabei auch noch die meisten Quarterback-Knockdowns und Pressures. Also viele Chancen, dass ein Sack da rauskommen wird. Ne? Also sie kommen auf jeden Fall zum Quarterback. Was soll ich dazu sagen? Also beide spielen noch um einen Playoff-Spot. Beziehungsweise Tennessee sollte drin sein. Aber die Platzierung ist ja immer noch interessant. Und Miami könnte tatsächlich noch in die Playoffs kommen. Das könnte ein enges Spiel werden. Ne? Und zudem stellt Miami auch noch eine der besten Run-Defenses der Liga aktuell, was es Tennessee noch weiter erschweren wird. Also steht alles in den Sternen, dass es gut sein könnte, das Game.
Was halt auch spannend ist, dass Tennessee die meisten Sacks der Liga von Linebacker-Ebene aus abgibt. Natürlich spielen da die Outside-Linebacker mit rein. Das ist dann jetzt Phillips in dem Fall, aber auch Van Ginkle. Der spielt durchschnittlich immer 70% der Snaps. Ja, auch tolles Matchup für ihn, wenn man den hat, selbst in Ligen, wo man nur Linebacker stellt. Für das Upside nehme ich ihn mit gegen Tennessee. Also
genau,
wie Jerome Baker. Ich glaube 18, ja 18,5 Sacks haben sie bis jetzt zugelassen. Das ist überragender Wert für die Gegner.
Ja, absolut.
Und sonst in dem Match, da ist einiges mitzunehmen, weil die Dolphins selber lassen auch noch ordentlich Punkte für Defensive Backs zu. Und das ist, wenn ich mir was aussuchen könnte bei den Titans, wo ich finde, wo sie am meisten Punkte auch generieren von Haus aus, sind halt die Defensive Back, ist auf Safe, die sind die Corner bei denen. Finde ich gut, also schönes Matchup, da kann man sich die Rosinen rauspicken, da ist viel zu holen.
Ja, gerade weil du Defensive Backs ansprichst, da habe ich es nämlich stehen, das Matchup. Dolphins Nummer 3 gegen Defensive Backs in den letzten 3 Wochen. 10 Pass Deflections, 2 Interceptions, fast 40 Punkte im Schnitt. Titans Nummer 6 mit 37 Punkten und 4 Forced Fumble halt auch, was auch ein Höchstwert ist in der Liga. Also da ist auch einiges im Defensive Back-Bereich möglich. Die beiden Jones bei Miami, einmal Cornerback, einmal Defensive Back, darfst du nicht außen vor lassen. Aber auch auf der anderen Seite, ne, die üblichen Bayard, Hooker, die können auch von sowas profitieren. Cornerbacks. Und Buster Skrein hat jetzt die letzten Wochen bei Tennessee gut gespielt, was mir aufgefallen ist, als Cornerback. Könnte vielleicht auch das eine oder andere Big Play generieren wieder.
Ja, ich glaube, ein Bayard ist ein ganz gutes Thema. Also das ist ja einer der Jungs, auf den man eigentlich baut. Und der hat echt ein Matchup jetzt für die Finals, die was Gutes. Ne? Den kann man ohne schlechtes Gewissen auf jeden Fall aufstellen. Da werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein paar andere Spieler haben. Da kriegt man eher Bauchschmerzen, wenn man an das Matchup denkt. Habt ihr noch was anderes? Gehen wir mal zu Linebackern oder sowas, oder?
Ja, komm. Lass doch mal hier die New York-Wochen einläuten. New York-Woche einläuten. In zweifacher Hinsicht. Fangen wir mal an. 7 hier. Giants bei den Bears. Das ist doch eigentlich Defensive Matchup vom Feinsten.
Boah, hör auf. Das Matchup wird grausig. Ich glaube, das wird so ein Null-Punkte-Game anscheinend. Ey.
Das wird so wie die erste Halbzeit zwischen euch
und Philly.
Ja.
Das ist das Gleiche. Nur das wird über das ganze Spiel sein. Es geht dann so 9-6 aus Jacksonville-Buffalo-mäßig.
Das wird echt zäh. Beide Offenses laufen nicht. Die, keine Ahnung, die verlieren die Bälle viel zu oft oder geben den Ball wieder viel zu schnell her, weil sie punten müssen. Die Defenses sind beide solide. Klar, bei Chicago fällt Khalil Mack weiterhin aus, ne? Aber also die O-Line sehen beide schlecht aus. Pressure können sie trotzdem aufbauen. Also sie haben jetzt gerade Chicago hat mit Robert Quinn ja auch einen der Top-Sack-Leader. Top 5 ist er, glaube ich, mit 15 oder so in der Liga. Das wird, ja, ich glaube, das Spiel wird grausig. Also punktetechnisch, wenn ihr auf Over-Under wetten wollt, ist auf jeden Fall Under. Also Under 40 auf jeden Fall. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das so ein beide im einstelligen Bereich, das geht so 9-6 aus oder so, das Spiel. Ja, also man kann viele Tackles erwarten, die Defender sollte man auf jeden Fall stellen, weil ich glaube, da wird einiges zusammenlaufen.
Wenn du jetzt sagst 9-6, hoffst du dann, dass ihr 9-6 gewinnt oder willst du verlieren für den Pick?
Ist mir scheißegal, weil wir haben beide Picks.
Ja, aber Chicago ist ja auch noch in der Nähe da vorne, nämlich, ne? Das ist jetzt die Sache.
Ja, wir haben ja beide Picks, mir ist egal. Wir haben den Chicago-Pick und wir haben den Giants-Pick, also es ist vollkommen egal.
Da wird es ein 9-9, gib ihnen einen
Teil. Es kommt uns entgegen.
Traurig, aber wahr. Ja. Traurig, aber wahr. Ja, mal gucken, je nachdem, wie viel sie laufen. Also ich glaube, Chicago wird relativ viel laufen mit Montgomery. Deswegen könnte es für die Linebacker bei den Giants, beziehungsweise für die D-Liner, also gerade so ein Williams oder auch ein Lawrence vorne, könnte Punkte sammeln. Oder Austin Jackson. Austin Johnson heißt der Kollege, könnte Punkte sammeln. Bei Chicago,
ja, die Defensive Backs halt wieder, oder?
Die DBs, ja. DBs auf jeden Fall.
DBs gegen euch. Ja,
ja, Glenn wirft jede Woche eine Interception, also Jack Fromm sah auch nicht gut aus.
Das ist ja gut, was erwartest du von Jack Fromm? Jack Fromm sah jetzt auch im College nicht so überragend aus.
Oh Mann, wie kann man sich das Spiel aussuchen, ey? Das wird grausig.
Ich glaube, das war pure Absicht. Ich glaube, er wollte sie einfach nochmal unter die Nase reiben.
Nein, es geht um IDP-Punkte und die kannst du in so einem Matchup immer gut mitnehmen, finde ich. Also.
Naja, es ist Error. technisch ganz weit oben. Also wenn ihr auf Interceptions und sowas baut, dann ist das Matchup echt gut.
Wir lassen ja beide O-Lines lassen relativ viel Sex zu. Also die Bears ja noch mehr als ihr, aber...
Ja, wir sind nicht weit entfernt und ja, beide können Pressure aufbauen. Also die Defenses
deswegen.
Die funktionieren einigermaßen, das geht schon.
Das ist ja das Schöne an der Geschichte.
Oh. Komm, lass mal das Thema wechseln. Tarek, hau mal ein anderes Matchup raus.
Das Ding ist, Tobi hat es ja gerade schon gesagt, er hat beide New York Teams auf dem Zettel. Ich habe auch ein New York Team auf dem Zettel, nämlich die Jets gegen die Bucks, aber nur die Bucks-Seite, um ehrlich zu sein.
Nee, ehrlich? Eure Linebacker noch.
Auf jeden Fall, Mosley und Williams, Alter.
Ja, gut, Williams hat jetzt keinen Snap gesehen die Woche, ne? Williams war ohne Snap die Woche.
Echt?
Ja. Mosley hat wieder top gespielt. Da gehe ich noch mit. Aber ich sehe die Backseite da stärker. Devin White, Kevin Minter, kann Tobi bestimmt gleich noch was dazu sagen, der gespielt hat für Lavonte David. Die könnten da generieren, weil die Jets sind zwar eigentlich nur auf Platz 18 für Linebacker-Punkte mit 22,3, aber auf dem ersten Platz für Sacks für Linebacker. Und ja, Tobi grinst schon. Und das in den letzten drei Wochen 5-6 für Linebacker. Und Zach Wilson lässt sich immer noch ein bisschen viel Zeit, macht weniger Fehler. Das ist in den letzten Wochen sehr gut zu sehen. Aber er wird nicht viel Zeit haben. Und die Bucks werden das auf jeden Fall ausnutzen und den ein oder anderen Linebacker-Blitz mal schicken. Und da könnte es halt Punkte hageln.
Ja, ich glaube, wir haben uns gerade aneinander vorbeigeredet. Ich habe nicht Quinn gemeint, ich hatte Quincy gemeint. Als Linebacker halt, ne? Der hat auf jeden Fall gespielt.
Ach so, ja.
Quincy hat gespielt.
Ja, Quincy hat gespielt, nicht. Genau.
Genau, Quinn hat nämlich nicht gespielt, glaubt. Aber ja.
Also Minter hat die Lavonte David-Rolle übernommen, hat 70% der Snaps gesehen, solide performt, einen Sack sogar eingestreut. Ja, also er wird eingebaut. Devin White wird ein bisschen mehr in Coverage droppen aktuell, dadurch, dass Lavonte raus ist. Und wir blitzen gerne über unsere Safeties. Wie man vielleicht die letzten Wochen über gemerkt hat, weil Jordan White hat seit 7 Wochen einfach nur einen kranken Football spielt. Ja. Ich glaube, der hatte in den letzten, nee, also 8 Wochen 7 Spiele, in den letzten 7 Spielen nur ein Spiel mit unter 14,5 Punkten. Der hat jetzt 2 Wochen hintereinander 9 Combined Tackle und jeweils ein Tackle for Loss, dann noch eine Interception dazu gehabt gegen die Panthers. Der spielt einen Football, das ist krank. Also ich habe das in dem Spiel, ich bin ausgeflippt, Energie, die der rübergebracht hat. Jedes Tackle sitzt von dem, der lässt den nicht los, der schnappt sich den Gegner unten an dem Knöchel und der lässt diesen Knöchel, der reißt den an den Beinen zurück. Ich weiß nicht, wie der das schafft. Das ist total heftig. Also John Whitehead ist zurzeit ein Must-Start. Das ist mit das Geiste, was aktuell rumläuft.
Ja, ich bin mal gespannt, wie eure Offense laufen wird, tatsächlich. Gegen die Jets. Also ich habe ja auch viele Ausfälle.
Extremst.
Ja, ich glaube schon, dass ihr gut laufen werdet trotzdem. Mhm. Aber also für mich sind Mosley und Williams auf jeden Fall bei den Jets Starts. Beim Rest müsste ich echt mal gucken. Also ein Bryce Hall hat mir relativ gut gefallen bei den Jets die ganze Zeit, weil der könnte auch viele Tackles wieder sammeln.
Ja, okay, Tackles, ja.
Ja, Tackles, das ist dann Tackle-Baseline hast du da halt, ne? Aber der Rest ist mir total unsicher. Ich glaube nicht, dass die D-Line viel Pressure auf Brady auswirken kann. Nee. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Dafür fehlt einfach gerade das Personal auch, weil wir ja auch viele Ausfälle mit Covid oder Outs haben.
Genau, dafür ist die O-Line auch einfach von Tampa Bay zu gut und dafür ist Brady einfach viel zu schnell. Also der lässt den Ball trotzdem immer noch relativ schnell fliegen.
Ja.
Dass du da halt kaum hinkommst. Da würde ich die Finger von lassen, tatsächlich die Woche. Aber der Rest, ja. Come on, Tampa Bay spielt immer noch um Platzierung.
Ja, ja, es geht noch um was. Es geht für uns noch was.
Es geht auf jeden Fall noch um was.
Erstmal geklärt seit 14 Jahren. Ein schönes Gefühl. Das ist jetzt. Ja. Unsere Division war ja das
Gefühl. Ihr hattet ja auch harte Konkurrenz dieses Jahr.
Ja, mein Gott. Genau nichts dafür, dass wir den einen Starting Quarterback letztes Jahr retired haben, Cam gestern retired haben. Die haben den, das fand ich hart übrigens von Matt Rhule. Der hat Cam in seinem letzten Heimspiel nicht mehr aufs Feld geschickt nach seiner Interception. Es ging um nichts mehr. Es stand 32-6. Schick halt Cam raus und lass den noch mal ein bisschen hier Applaus kriegen von den Leuten. Nix. Cam sah wirklich traurig aus. Das hat mir sogar wehgetan. Das hat mir leid getan für den Mann. Und ich bin eigentlich kein großer Cam-Fan, aber man hat es in seinen Augen gesehen, das hat ihm richtig, richtig wehgetan. Ja, und naja.
Schade.
Ja.
Ja. Aber wir wissen, es ist ein harter Job, ist Business. Und
Richtig.
Ich glaube, die viele, viele Coaches und Owner haben nicht viel Empathie übrig. Wir haben es ja damals gesehen bei Andy Dalton. Ne?
Ja, habe ich. Ja.
Selber Jahr.
Ja, das ist mir im Kopf irgendwie hängen geblieben dann die ganze Zeit. Ist genau das gleiche Thema. Also da wird nicht auf Gefühle geachtet.
Das ist schon heftig.
Außer du tust irgendwelche Rekorde brechen jetzt, wie bei Rodgers, ne? Am Wochenende.
Mhm. Dann wird alles
aufgetischt. Mit den Touchdowns, was ich echt cool fand.
Ja.
Ja. Und die Ansprache von Favre fand ich auch cool.
Die sind ja auch erfolgreich. Ich meine, die sind die Nummer 1 der Liga aktuell.
Ja, absolut.
Das ist ja nicht so, als ob sie jetzt 4 und 10 stehen oder sowas oder 4 und 11 stehen.
Ja, die sind auch verdammt stark. Also die Packers sind verdammt stark offensiv. Das ist unfassbar.
Aktuell das beste Team der Liga, aber die Defense hat sich auch langsam rangearbeitet. Und
die funktioniert auf jeden Fall, ja. Die funktioniert.
Für mich das härteste Team. Und noch kurz. Ich habe extra ja New York-Wochen gesagt, weil Tarek und ich sind ja am Mittwoch noch woanders zu hören.
Ja, stimmt.
Gang Green habe ich gehört. Gang Green.
Richtig.
Ja.
Tobi als Bucks-Gast und ich als Jets-Gast mit dabei. Könnt auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr uns nochmal hören wollt.
Da wird es ein bisschen detaillierter in das Spiel
reingehen. Richtig. Wer mehr über dieses Spiel wissen will.
Können ja ein paar Wetten dann abschließen dazu.
Es gibt auf Twitter immer Wetten. Ich hab schon Wetten mit einem Jets-Fan. Wenn wir gewinnen, darf ich mit einem anderen Buccaneers-Fan auf Twitter sein Logo und seinen Namen umgestalten für die kommende Woche. Also die Woche nach dem Spiel.
Oh no.
Und umgekehrt eher unsere beiden. Also so ist es nicht.
Ja. Die Wette würde ich mit euch niemals eingehen. Nee. Wer denkt denn, dass die Jets gewinnen? Jetzt mal ganz ehrlich.
Er hat es zu jedem Matchup gemacht. Er hat geschaut, dass er zu jedem Matchup einfindet. Ich finde das gut.
Ja, finde ich cool.
Wenn es dann so durchzieht,
coole Idee.
Definitiv.
Mhm.
Vor allen Dingen Überraschungen gibt es ja immer wieder. Wir haben es diese Woche bei Houston gesehen.
Boah, Alter.
Ich bin da gesessen und habe mich echt gefragt, warum will Houston jetzt auf einmal noch gewinnen? Warum?
Ich kann es verstehen, die spielen alle um ihre Jobs. Die haben fast alle einen Jahresverträge.
Das ist der einzige Punkt, wo ich nachvollziehen kann, ja. Das ist der einzige Punkt.
Ich glaube auch nicht, also dieses Tanking-Stuff, ne, dass die absichtlich verlieren oder sowas, ist Unsinn. Also die Spieler spielen immer um ihre Jobs und wenn du halt schlecht dastehst, dann kriegst du halt keinen Vertrag mehr. Ne? Und gerade bei Houston, da wo sie echt diese Millionen Ein-Jahresverträge haben und die werfen die Spieler ja wirklich einfach rein, um zu gucken, was könnt ihr nicht. Ja, um sie zu evaluieren und am Ende zu sagen, okay, bleibst da, bleibst nicht da. Weil nächstes Jahr wird es einen Riesenumschwung bei Houston nochmal geben. Aber ich fand's cool. Also also wer hat denn gedacht, dass die Chargers so scheiße aussehen an dem Tag?
Ja, es ist wieder die Chargers-Sache. Man schaut in der Offseason auf diese Defense, dann noch mit dem neuen Headcoach und man denkt sich, wow, geil, wow, was man damit anstellen kann und bam. Und Herbert hat ja letztes Jahr schon funktioniert bis zum Gegenwart. Das müsste ja, das ist Playoffs und mehr und die Defense reißt das Ganze zusammen im Arsch ein. Und Herbert schaut auch nicht so überragend aus wie letztes Jahr mehr, aber gut. Der ist noch jung im Lernprozess. Es gibt mehr Tape von ihm. Das ist immer schwieriger. Das zweite Jahr ist hart.
Exakt.
So wie man weiß.
Ja. Und er spielt trotzdem gut. Er spielt ja nicht schlecht.
Er spielt trotzdem einen guten Football, aber.
Er spielt solide. Aber der hat auch wieder das Problem mit Verletzung alles. Ne? Eckler ist ausgefallen jetzt in dem Game. Bosa war nicht dabei.
Bosa raus.
Derwin James ist ausgefallen. Der hat eigentlich nicht, gespielt. Das war,
O-Line fehlt ja auch regelmäßig mindestens einer bei denen.
So sieht's aus.
Ja. Und man hat sich halt mehr erwartet von ihnen wieder, weil.
Genau, die sind halt immer dieses mit Favoritenrolle. In die Saison starten sie halt immer und dann haben sie entweder Verletzungspech oder fangen auf einmal an, richtig abzukacken. Thema abkacken, wir gehen nochmal zurück. Ich habe nämlich auch nochmal, TJ Watt wollte ich nämlich nochmal auf unsere Ebene führen. Pittsburgh spielt jetzt gegen Cleveland und beide spielen ja tatsächlich auch noch um die Playoffs.
Ja,
sind 7 und 8 und 7-7-1. Genau. Ja, jetzt TJ Watt hatte gegen Kansas City echt einen schlechten Tag gehabt, beziehungsweise, also hat ja wieder ein bisschen was abbekommen, hat mit Rippenschmerzen gespielt gehabt und hat dann auch mal einen Schlag dagegen bekommen. Zudem, Mahomes ist halt total undankbar, ne? Weil Mahomes, der weiß ganz genau, wie er die Topstars ausschalten kann und umspielt. Ja, jetzt geht's gegen Cleveland. Baker kann das nicht. Allerdings ist. allerdings
ist nett ausgedrückt. Ja, ich weiß.
Allerdings ist die O-Line von den Browns recht stark. Und die Browns laufen halt ohne Ende, ne? Also, das ist, ja. Wär schlecht für TJ Watt und seine Sack-Upside. Wie sieht's aus? TJ Watt, habt ihr Bauchschmerzen, ihn zu starten? Oder würdet ihr sagen, nee, ist TJ Watt, den muss ich auf jeden Fall starten?
Das Finale, da starte ich den erst recht mit den ganzen Ausfällen, die sind zurzeit da. Da hoffe ich einfach drauf, dass er sich da doch irgendwie durchpowert, einen Tackle for Loss raushaut, vielleicht einen Fumble dabei generiert oder sowas. Der wird schon an seine Punkte kommen. Es geht ja auch für die noch um so viel. Und er wird halt oft auf dem Feld stehen, weil die Browns Defense ist halt schon sehr, sehr stark. Und die Pittsburgh O-Line ist sehr, sehr schlecht.
Ja, stimme ich Tobi zu. Also TJ Watt wird wieder eine Großzeit des Spiels auf dem Feld stehen. Es kann sein, dass er einzelne Snaps wieder draußen sein wird, wie jetzt gegen Kansas auch, wenn er vielleicht mal wieder kurz was drauf bekommt. Aber der wird da drüber stehen. Der wird sich da durchbeißen. Geht ja für die Steelers wirklich auch noch um die Playoffs. Für ihn geht es um Defensive Player of the Year Titel wieder. Das ist ihm wahrscheinlich auch im Kopf. Also da wird er auch nochmal alles mobilisieren und versuchen, dass das da geht. Und dementsprechend gibt es die Chancen für ihn. Also man hat es auch beim Browns-Spiel am Wochenende wieder gesehen. Die O-Line ist auch nicht die stabilste. Pittsburgh wird Druck erzeugen können, da sind wir uns sicher. Und da wird TJ Watt vorne dabei sein.
Ja, nicht die stabilste. Also ich finde die Browns O-Line tatsächlich echt gut, aber Baker macht halt viel Unsinn.
Ja.
Weshalb er halt, also ja, der tut sich meistens selber in die Bredouille mit reinbringen. Ich glaube einfach, Garrett wird interessant. Also Myles Garrett ist eh immer ein Must-Start. Und gerade gegen Pittsburgh, die haben ja Vorgeschichte. Und wenn man überlegt, es könnte ja tatsächlich passieren, dass Mason Rudolph für Pittsburgh aufläuft. Ja, ich glaube, da gibt es noch so ein bisschen was zu bereden mit den beiden. Da könnte was rauskommen. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass du insgesamt die Pittsburgh Defense gut stellen kannst. Gerade so ein Minka Fitzpatrick, ja, auch wenn ich es ungern sage. oder ein Schobert ist meiner Meinung nach absoluter Must-Start, weil ja, Cleveland läuft halt wie bekloppt, ne? Die haben Nick Chubb, der Ernest Jones, Johnson ist dabei. Ich weiß nicht, ob Kareem Hunt bis dahin wieder fit ist. Der könnte ja auch zurückkommen tatsächlich und spielen. Die werden probieren, das Ground Game an den Mann zu bringen. Und andersrum, egal wer auf Quarterback bei Pittsburgh also aufläuft, die sind error-abhängig tatsächlich. Die gehen viele 50-50-Bälle ein, viel Risiko. Da sind viele Punkte auch möglich für die Cornerbacks, für die Safeties bei Cleveland. Allen voran, der wahrscheinlich Waiver-Target ist von Tobi auch einer der Favoriten, MJ Stewart, der jetzt die letzten Spiele richtig abreißt, hat, glaube ich, eine 10-Tackle-Baseline gehabt, ne?
Ja, ja.
Im letzten Game über 20 Punkte gemacht. Der hat wahrscheinlich wirklich, das ist einer, den man jetzt auch noch nehmen kann, wenn ihr mit Cornerbacks spielt oder wirklich extreme Probleme auf Defensive-Back habt. Würde ich versuchen, mir MJ Stewart von Waiver zu holen. Der wird wahrscheinlich gegen Pittsburgh, ja, wird's Punkte geben auf jeden Fall.
Ja, das Gute bei ihm ist, er hat die letzten Spiele 97% und 100% der Snaps gesehen. Mhm. Und der spielt diese Nickel-Safety-Hybrid-Rolle auch mit. Der ist ein Safety, kennt ihn, Buccaneer-Spieler, wurde von uns gedraftet, alles. Ist dann released worden. Der kann das, der geht vorne rein Richtung Box, der geht mit Tight Ends mit, der geht mit dem Slot mit und arbeitet viel gegen den Lauf, das sieht man da auch. Wie du gesagt hast, Combined Tackle Baseline von 10, hat Tackle for Loss mit eingestreut. Es waren über die letzten zwei Spiele 18,5 und 22 Punkte. Das ist ein Top-Wert für einen Corner. Also speziell in Ligen, wo du Cornerback aufstellen kannst, würde ich den nehmen. Und wenn man sich jetzt Pittsburgh anschaut, wie sie auch das Spiel aufbauen und wie die laufen speziell. Najee läuft viel über außen. Das Vorblocken ist noch immer nicht wirklich gut.
Ja.
Viele Möglichkeiten für Tackles. Und da, das ist sein Gebiet. Da ist er, wird vorne mit reingezogen. Das ist ein schönes Matchup für ihn. Und nur 2% owned.
Ja, der ist fast überall auf dem Waiver noch zu haben, ja.
Definitiv ein Mann, den man nochmal auf dem Zettel haben muss.
Aber auf das Matchup freue ich mich. Also Cleveland gegen Pittsburgh ist immer ein geiles Spiel.
Ja, geht's ja immer rund.
Ja, erst recht. Erst recht, weil es noch um Playoffs geht. Was willst du Besseres? Ja.
Habt ihr noch ein Matchup? Hm? Kommt, haut mal was raus.
Ich hab noch was, Linebacker-technisch. Geh nochmal zurück zu den Chargers. Broncos at Chargers. Ja. Broncos Nummer 6 gegen Linebacker-Tackles in den letzten drei Wochen. 42 Tackles zugelassen, die Broncos. Also 22, 23 Punkte im Schnitt. Chargers Nummer 4 gegen Linebacker-Tackles. 3 mehr, 45 Tackles zugelassen. Sind wir bei 27,5 Punkten im Schnitt. Und dann habe ich da noch einen Mann bei den Broncos, und zwar Jonas Griffith, wenn ich jetzt richtig ausspreche. Mhm. 14 Tackles in Woche 16. Und 16,5 Punkte. Und 15 Punkte in der Vorwoche gemacht. Ist über den Waiver bestimmt noch zu haben, wenn man Ausfälle haben sollte. Also ist auch ein Kandidat, den man da im Blick haben sollte. Und es sind halt zwei Teams, die beide gerne laufen. Siehe die Broncos mit beiden Running Backs. Siehe die Chargers, wenn Eckler auch wieder fit ist. Auch eine Option. Und es sind halt beides Teams, die jetzt in den letzten Wochen vor allem auch Linebacker-Tackles generiert haben. Chancen auch auf der Chargers-Seite. White, Kenneth Murray. Tranquil hat eher weniger Snaps gesehen. Der war jetzt bei 29% der Snaps letzte Woche. Also dann eher White oder Kenneth Murray. Und auf der Broncos-Seite Griffith oder Baron Browning ist da auch ein Kandidat, der Rookie. 9 Tackle letzte Nacht gegen Vegas gemacht. Ist auch so einer. Für tiefe Ligen dann halt.
Ja, bei Denver auf jeden Fall schauen, wer tatsächlich jetzt irgendwie auf der Covid-List oder irgendwas ist bei den Linebackern. Weil dadurch ist Griffith halt reingerutscht. Das ist ja eigentlich Special-Teamer der Kollege. Ja. Und ja, mal gucken. Also Kazir White bei Chargers würde ich immer stellen. Ja, also gerade gegen so ein Team wie Denver, der ist mit einer der Tackle-Leader dieses Jahr. Und ich glaube, offensiv könnte es bei Melvin Gordon explodieren. Ja, also gegen das Ex-Team ist immer so ein cooles Game, auch wenn es jetzt die letzten Wochen nicht so gut aussah. Ich hätte tatsächlich noch ein Spiel, wo ich die Linebacker avoiden würde. Und zwar ist das ATL gegen Buffalo. Und zwar geht es da um die Buffalo-Linebacker, um Tremaine Edmonds und Matt Milano. Weil Atlanta einfach, wie soll ich es ausdrücken, nicht so aussieht, wie man es offensiv erwartet hätte Anfang der Saison. Ne, die haben halt auch super viele Ausfälle. Matt Ryan baut meiner Meinung nach extrem ab. Also der ist nicht mehr der Alte tatsächlich. Und ja, also die generieren kaum Punkte und die werden auch nicht so oft auf dem Feld stehen. Ich glaube, Buffalo wird da klar das Spiel machen. Und Edmonds und Milano sind sowieso zwei Linebacker, die nicht die herausragenden Punkte immer generieren. Und in so einem Matchup könnte es tatsächlich im unteren einstelligen Bereich dann enden, was echt miserabel wäre. Gerade jetzt für die Finals. Andersrum, klar, ein Deion Jones und ein Olukun, die würde ich beide stellen. Die werden ordentlich zu tun haben, egal ob es in der Coverage ist oder beim Tackling. Da werden solide Punkte auf jeden Fall fließen.
Ja, also was die Linebacker-Punkte gegen Atlanta angeht, kann ich das nur bestätigen, speziell wenn sie nicht in Pass Rush eingebunden werden. Ja. Das machen die Bills ja nicht, weil die Bills vorne mit ihrer Viererfront dominieren wollen und dieses Matchup können sie dominieren. Das ist so eins. Und ja, Cordell Patterson läuft meistens bei denen und dann auch eher über Außen, wenn dann Edmonds Gebiet, aber der ist vielleicht auf Pitts angesetzt auch, das kann ich mir vorstellen, wenn Pitts über den Slot da reingeht. Daher, ja, nicht viel zu holen für Linebacker.
Ja, und Pass-Rusher von ATL würde ich komplett außen vor lassen. Die sind gegen Buffalo wird es kritisch. was allgemein die ganze Saison kritisch ist. Ich glaube, Atlanta hat nur 17 Sacks insgesamt hingelegt, ne? Über die ganze Saison hinweg. Es ist
schwach.
Ist grauenvoll.
Team im Umbruch im Endeffekt. Die müssen einiges neu aufbauen.
Ja.
Da wird auch einiges passieren, ja. Gut, dann Matchups haben wir soweit. Ich hätte nur eine Frage an euch. Das wird den Tobi jetzt freuen. Trey Hendrickson gegen Kansas City. Reiß die Strähne endlich.
Kansas City. Ich sag ja. Also so wie die Chiefs zurzeit auftreten, kann ich es mir vorstellen, dass diese Serie reißt. Ich würde sie mal wünschen, dass es weiterführt. Ich glaube, der Erste, der seit 1980, der 11 Spiele am Stück einen Sack gemacht hat, oder mindestens einen halben Sack generiert hat, das ist überragend.
Ey, hätte mir einer gesagt, dass der Top 3 Pass Rusher dieses Jahr wird, dann.
Ich wollte es gerade sagen,
ich gönn's ihm.
Anfang des Jahres haben wir noch gesagt, was machen die Bengals da? Warum geben die so viel Geld für ihn aus? Man sieht gerade warum, er macht's echt top.
Man muss sagen, wir waren mit unserer Prognose nicht weit weg. Wir haben gesagt, die Tackle Baseline ist nicht vorhanden und die ist noch immer nicht vorhanden.
Das stimmt.
Wenn er keinen Sack macht, generiert er so gut wie keine Punkte für dich im IDP-Bereich. Ja, er macht jetzt regelmäßig seinen Sack. Aber wenn wir uns die D-Line vor der Saison angeschaut haben, so, wir haben gesagt, ja, Hubbard ist ein guter, ist ein solider Typ, kann auch die Eins sein, aber naja, ist eher dieser All-Arounder als dieser klassische hier Pass-Rusher, der so extrem Druck aufbaut und Inside. Gute Jungs gegen den Lauf, aber ob da jetzt wirklich so viel Druck. Und die haben es hingekriegt. Die D-Line schaut völlig anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Und ja, Hendrickson ist der große Profiteur von dem Ganzen.
Ja, come on. Ich finde, die Bengals allgemein dieses Jahr sind extrem gestiegen. Ne? Das ist so die Cinderella-Story ein bisschen dieses Jahr. Hätte keiner, glaube ich, mit gerechnet. Auch in der Division nicht, dass sie so stark tatsächlich sind. Die D-Line, die overperformt meiner Meinung nach extrem. Bei den Linebackern mit Logan Wilson hat sich halt ein Gem herauskristallisiert gehabt. Und jetzt mal ganz ehrlich, diese Offense, also was Burrow jetzt allein im letzten Game abgeliefert hat und man sieht, ne, was diese junge Offense leisten kann mit einem Chase, mit einem Higgins, mit einem Boyd, mit Mixon. Ne? Also wenn die echt zusammenbleiben, die Jungs, und die O-Line weiterhin verstärkt wird, das wird echt ein Offense. Da kannst du die nächsten Jahre, kannst du dich vorfürchten. Also,
ich wollte es gerade sagen, das wird richtig gefährlich. Mich hat es nur geärgert, dass Burrow die Woche rasiert hat. Letzte Woche hätte ich es mehr gebraucht bei mir in Fantasy. Da hat er nicht so rasiert. Aber wenn ich es jetzt hochgerechnet hätte, es wäre Halbfinale gewesen und dann wäre es überragend gewesen. Also ja, nee, Spaß beiseite. Die Offense ist überragend. Die Bengals spielen richtig geilen Football. Auch die Defense, die hält sie viel im Spiel auch. Haben sich echt gut gewandelt.
Die funktioniert. Das ist das Entscheidende.
Ja.
Finde ich cool. Finde ich auf jeden Fall cool. Gut, dann, ich hatte noch so eine kleine Überraschung für. Ja, Tobi, hau raus.
Ich hätte vorher noch einen Waiver. Ja, genau, hier.
Ja.
Und zwar erstmal, entschuldige, an die Discord-Community, weil wir in den falschen Darius Leonard-Ersatz geraten haben zu nehmen. Ja, aber es stand überall, die Beatwriter haben einen anderen Namen genannt und dann kam plötzlich ein Herr EJ Speed um die Ecke, von dem ich noch nie was gehört habe. Und der hat halt 100% der Snaps gesehen, 15,5 Punkte gemacht. Der hat einfach 1-1 die Tackle übernommen, der hat die Snaps übernommen. Der ist ja nicht geowned auf gut Deutsch, der ist überall auf dem Waiver zu haben. Wenn ich Leonard habe, stelle ich mir Speed hinten dran, einfach nur als Sicherheit, falls Leonard wirklich rausschaut und das ist ja wohl 90%, dass Leonard nicht spielen wird. Also,
der ist draußen, der ist ungeimpft. Der ist draußen.
Dann ist er eine Woche raus, ja.
Ja, nehmt ihn mit, stellt euch Speed rein dafür, wenn ihr nichts anderes findet. Der sollte da sein und der, mich würde es wundern, wenn sie jetzt wieder anders aufstellen. Also warum sollte man das machen?
Ja. Gut. Dann schließen wir das jetzt ab mit den Matchups. Ich habe für euch die Woche tatsächlich noch ein kleines Quiz einfach mal mitgebracht, IDP-technisch. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, ich fand die lustig. Und ich hau jetzt einfach mal raus. Mal gucken, wer von euch die meisten richtigen Antworten hat.
Gott.
So.
Ich habe nicht
erste
gelernt.
Erste Frage. Ja, du musst nicht lernen, aber das ist in Intuition. Wie viele Rookies sind unter den Top 20 Pass-Rushern dieses Jahr?
4.
3.
3 ist richtig?
Mist.
Könnt ihr mir auch nennen, wer?
Ja, Parsons.
Phillips.
Und
Quiddipay.
Nein, Quiddipay
nicht. Ich hätte es mir gewünscht, Quiddipay, weil ich ihn damals gesagt hatte.
Gregory Rousseau.
Nein.
Rousseau,
Alter. Phillips. Aziz Ojulari.
Stimmt, Aziz.
Ah, stimmt.
Parsons. 13-6, Jalen Phillips 10, Aziz 9.
Aziz ist bei 9-6 mittlerweile.
Ist. Ja, der hat 9-6.
Das geht voll unter, was du da weißt.
Total. Was aber krass ist, und das ist das, was Parsons halt so ausmacht, ne? Was denkt ihr, wie viele Pass-Rush-Snaps hat Parsons gesehen?
Der sieht gar nicht so viel. Im Durchschnitt sieht er irgendwie so 10 pro Spiel oder sowas.
Also
ja,
wenn Phillips hat 90,4% gesehen. Er sieht 87,5.
Mhm. Ja, Parsons kriegt, glaube ich, irgendwie so knappe 30% oder sowas.
Wenn überhaupt.
Das ist ein bisschen wenig. 50,9.
50, okay. Jeder zweite Snap.
Ja, gut, klar, er hat ja viele Spiele auf die gespielt. Ja. Also muss er, ja,
ja, aber trotzdem, der haut 13,6 raus mit 50% Pass Rush.
Das ist ordentlich.
Der Junge ist absolutes Tier und der führt in allem an. Der hat 10 Hits, 31 Hurries. Der ist weit vorne.
Aber ich möchte
jetzt, unfassbarer Kerl.
Ich möchte jetzt Aziz auch noch kurz hochloben, weil der hat ja die ersten Spiele relativ wenig bei euch gesehen, oder Steven? Ich habe ihn auf dem Waiver gehabt, auf dem Waiver
sag ich schon viel gesehen.
In Miners gehabt bei mir in einer Liga. Jetzt spielt er regelmäßig bei mir, weil er halt seit Wochen dann konstante Zahlen liefert.
Ja, der hat aber konstant am Anfang schon Sex geliefert.
Ja?
Der war am Anfang der Saison, hat er schon immer 1-2 Sex gemacht. Das ist, der geht halt trotzdem komplett unter. Ich finde es halt geil, dass diese Edge, ich finde die Edge-Klasse einfach super. Mhm. Ne? Die sind alle konstant gut. Ja, und dass du jetzt schon sagst, okay, da sind 3 Stück in den Top 20 der Pass-Rusher. Ja, das ist eigentlich, das sind alles 3 Starter. Von vornherein. Also das ist schon heftig.
Ja, dann hast du hinten dran noch, wie aufgezählt, Pay, du hast Obey, du hast Tryon, dessen Rolle jetzt immer mehr gestiegen ist die letzten Wochen.
Gregor Russo,
der eventuell da ist. Basham wird immer besser bei Buffalo. Der sieht halt sau wenig Spielzeit noch. Da sind schon einige dabei. Also ich find's gut. Da wird auch cool zu sehen, was Osai nächstes Jahr bei den Bengals dann noch abreißen kann, wenn der zurückkommt.
Stimmt.
Ja, mal gucken. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Ich bleibe bei den Rookies, ne? Wie viele Rookies sind unter den Top 20 in Tackles?
Nicht viele, würde ich sagen. Wobei, warte mal. Overall Tackles.
2.
Ich sag 2. Ich glaube mehr fast. Ich gehe Richtung 4 in die Richtung. Ich könnte sie dir nicht nennen, aber ich glaube, dass es mehr als 2 sind.
Ja, okay. In dem Fall ist nur Tobi näher dran.
Ist nur einer.
0.
Was?
0. Kein Rookie ist unter den Top 20. Wer ist denn, was denkt ihr, wer am nächsten dran ist?
Nick Bolton.
Ja.
Das war mir klar, das weiß ich.
Platz 25.
Krass. Ich habe gedacht, dass er in den 20 ist. Boah. Ich habe gedacht, dass Parsons auch in die Richtung schießt. Ja.
Also dieses Jahr tackle-technisch, die Linebacker waren
nicht stark. Seattle halt. Second Year Player Brooks. Ist Brooks die 1 noch?
Nee, 1 ist Wagner.
Wagner, ja, aber ja, Brooks, ja. John Brooks ist auch nicht weit entfernt.
Brooks ist auch weit vorne mit dabei. Da sind einige, Olukun und das ist auch ganz weit oben. Es sind halt wirklich Second-Year-Player, sind einige dabei, aber es sind viele, viele Vets einfach. Ja, auch so ein Perryman und sowas, ne? Cassie White, die sind alle ganz weit oben.
Krass.
Yes. Dann, welcher Spieler ist unter den Top 10 Most Targeted Player und ist kein Defensive-Back? Der ist in den Top 10 drinne.
Von was? Most targeted.
Okay. Also Receiving, genau. Der hat Pass Coverage. Wurde am meisten getargetet.
Boah.
Und der ist aber kein Defensive Back. Kein Cornerback und kein Safety.
Most targeted trotzdem.
Ja. In der Top 10. Also ist genau Platz 10.
Kann ja dann nur sich um Linebacker handeln.
Ja, ja.
Nee, Bush war zu oft verletzt, sonst hätte ich gesagt, Devin Bush von Pittsburgh. Weil der wird extrem oft angeworfen. Boah,
das ist schwierig, ey. Werden die anderen Fragen nochmal einfacher oder bleibt das jetzt auf dem Niveau?
die werden einfacher.
Boah, warte. Linebacker, welches Team macht denn viel Coverage?
Haut einfach irgendeinen Namen raus.
Das ist echt schwer.
Ich sag jetzt mal einen Houston-Spieler und gehe auf Kamu. Nee, nicht Kamu Google hier, sondern hier, wie heißt er? Der andere, der jetzt verletzt ist. Google hier spielt ja. Wie heißt der andere Houston-Linebacker? Kirksey. Kirksey.
Boah, ich könnte jetzt keinen nennen. Nee. Ich bin ehrlich, okay. Ich komme gerade auf keinen logischen Namen.
Ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ich wusste, dass da viel angeworfen wird, aber dass es so oft ist, ist heftig. Deion Jones von Atlanta.
Okay, krass.
Was?
84 Targets. Der hat 84 Targets abkassiert dieses Jahr. Das ist schon krass. Also für so einen Linebacker, der auch performt tatsächlich, ne? Dass er so viel in Coverage hinten ist, das ist krass. Wisst ihr denn, wer die meisten Targets abbekommen hat? Also welche DBs im Endeffekt? Die sind auch bei den Punkten ganz weit oben dieses Jahr.
Ja, Trevon Diggs.
Nee. Ja, Diggs ist auch dabei, aber
ist weit vorne, das weiß ich
zumindest. Number one ist Kenny Moore.
Okay.
Anthony Brown.
Okay.
Und ja. Anthony Everett von Baltimore.
Hm.
Sind alle knapp bei den 100, bei den 100 Targets.
Krass. Der Everett ist übrigens auch angeschlagen.
Ja. Dann, welcher Spieler hat die meisten Touchdowns zugelassen?
Ja, das. Boah.
Die meisten zugelassen.
Ja, ja, es wird dann auch einer sein, der dementsprechend oft angeworfen wird. Und ich bleib beim. Ich sag wieder Trevon Diggs.
Nein.
Ich weiß, er macht extrem viele Interceptor, aber ich weiß, er macht auch extrem viele Blown Coverage.
Boah.
Also Cornerback schon mal richtig. Diggs ist es nicht.
Ja, ja. Logischerweise muss es Corner sein. Wen können wir da nehmen? Wen nehmen wir denn? Jalen Ramsey, keine Ahnung.
Das Ramsey? Boah, Ramsey wird so gut wie gar nicht angeworfen, Alter. Alter. Nein. Es ist tatsächlich, mir tut so weh, James Bradbury.
Alter, letztes Jahr hat er doch so wenig zugelassen.
Der hat 8 Touchdowns zugelassen. 8.
Hätte ich nicht gedacht, ne. Hätte ich nicht gedacht.
Jetzt wird es nochmal ganz schwer.
War doch jetzt schon schwer genug.
Welcher Spieler hat die meisten Sacks zugelassen?
Oh Gott.
Also über die O-Line haben wir auf jeden Fall in dieser Folge schon geredet.
Ja, das ist nicht schwer. Ja. Wird entweder ein Baltimore-Spieler oder ein Panther-Spieler sein. Nee, okay.
Nein.
Ah, Titans.
Yes. Titans, richtig.
Ist halt jetzt schwierig. Ich kenne gefühlt keinen O-Line-Spieler.
Ja, okay. Tyler Lewan.
Lewan nicht. David Quessenberry.
Ah, okay.
11 Sacks zugelassen bisher.
Das ist krass. 11.
Boah, das ja, ist
deswegen, hart. Also auf jeden Fall Ogba stellen. da könnte es Punkte geben.
11 Sacks zugelassen.
11, ja.
Hast du Zahlen, was die anderen Titans O-Liner so zugelassen haben?
Ich glaube, danach 5 und danach weniger. Also O-Liner tun ja allgemein nicht so viel zulassen normalerweise. Dass sie im zweistelligen Bereich sind, ist schon übel. Das ist echt übel. normal ist es so die Masse, ne? Also jeder lässt ein bisschen was zu. Aber also 11 zugelassen ist schon krass.
Das ist heftig.
Ja. Eichenberg sieht auch ganz schlecht aus dieses Jahr. Ist halt Rookie, ne?
Ja.
Ja.
Gut. Ja, so viel zum kleinen Quiz. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Total, musste man mal hier die grauen Zellen ordentlich anstecken, aber das waren Sachen dabei.
Ich finde sowas immer ganz lustig. Ich glaube, wir sollten das mal machen am Ende der Saison, so ein Season-Recap, wo wir dann so ein paar Sachen auch mit reinpacken.
Ich sag das ehrlich, Flo zieht uns alle ab.
Ja, na, ich weiß gar nicht, ob er uns in sowas abzieht, weil der Flo ist, so statmäßig ist er gar nicht so weit vorne, der ist halt Analytics.
Geil, ja, warte mal ab. Ich hab das so im Gefühl. Ja.
Man darf es ihm vorher nur nicht ankündigen, dass wir sowas machen.
Ja, genau. Der lernt es auswendig.
sonst lernt er einmal die komplett PFF-Stats durch auswendig.
Genau. Gut, dann sind wir am Ende angekommen. Unsere Biere sind leer. Ich hoffe, wir haben euch jetzt erstmal vollgetankt für die nächste Woche. Wünschen euch auf jeden Fall allen viel Glück und viel Erfolg in den Finals. Wir werden wieder, speziell Tobi macht es immer ganz gut, vor der letzten Stunde vor dem Spieltag stehen wir in Discord bereit und werden euch, na klar, Tipps geben können, so gut wie möglich, um in den Spieltag reinzugehen, und dann fiebern wir mit. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Woche, guten Rutsch ins neue Jahr und wie gesagt, viel Erfolg. Man sieht sich. Bis dann. Gute.
Guten Rutsch und macht's gut. Feiert schön.
Guten Rutsch, viel Erfolg, und man schreibt sich am Sonntag, falls was ansteht.
Oder hört sich nochmal bei Gang Green.
Ja, genau. Kommt alle vorbei.
Ja, alle einmal reinhören bei den Jungs von Gangrene. Die machen auch einen richtig coolen Job tatsächlich.
Also, Hammer, ja. Was sie da leisten.
Ja, es ist eine der aktivsten Communities in Deutschland.
Gibt es ganz viele, muss ich sagen. Also auch Atlanta, was sie aufziehen, und Miami, was sie aufziehen.
Ja, genau, deswegen, aber es ist eine der aktivsten tatsächlich. Ne? Also die Green, man merkt schon, welche Communities aktiv sind in Deutschland.
Das stimmt.
Okay, also bis dann.
Tschüss.